Schönen guten Abend. Bei euch sagt man guten Abend, nicht guten Morgen, ja? Sehr schön. Ich fühle mich eigentlich sehr wohl, Samstagabend Gottesdienst zu feiern. Ich bin zum Glauben gekommen, 15. September 2001. Ich war 23 Jahre alt, frisch verheiratet. Und meine Frau und ich sind gleichzeitig zum Glauben gekommen und haben uns auch gleichzeitig am selben Tag taufen lassen. Das war eine schöne Sache, ja, meine Frau und ich. Und gleich nach unserer Bekehrung suchten wir nach einer Gemeinde und fanden eine messianische jüdische Gemeinde. Ja? Juden, die an Jesus glauben. Und wir sind keine Juden, aber wir dachten, das war cool. Und haben gesagt, da wollen wir dabei sein. Und die haben immer samstagabends Gottesdienst gefeiert, um 6 Uhr. Genauso wie ihr. Also 7 Jahre lang war ich Teil von dieser Gemeinde. Wir haben immer so eine coole, große Kerze gehabt, die wir angezündet haben. So ein bisschen visuelle Sachen. Wir haben eine Shofar geblasen. Das war zum Anfang, damit sich Leute versammeln und wissen, jetzt geht's los. Also sind so Elemente, die kann man auch mal ein bisschen einbauen, wenn man will. Aber ich fühle mich definitiv wohl. Du wolltest ja, dass ich ein paar Worte zu meiner Person sage. Ich bin verheiratet, habe einen 10-jährigen Sohn. Wir sind Vollzeitmissionare seit 2007. Im vollzeitigen Dienst und waren 10 Jahre lang als Gemeindegründer im Balkan unterwegs und 2 Jahre in England und jetzt in Deutschland mit meiner Frau, die jetzt Deutsch gelernt hat. Ich spreche Deutsch, weil ich als Teenie hier ein paar Jährchen gelebt habe, als Teenager. Da war ich 25 Jahre weg und hat Gott gesagt, komm wieder her. Wollte ich eigentlich nicht, aber naja, man sagt ja zu Gott hoffentlich. Einige von uns. Und deshalb sind wir jetzt hier und versuchen einfach Teil vom Reich Gottes zu sein hier und mitzuhelfen, mitzugestalten, dass das Evangelium verkündigt wird, weil wir brauchen es auch hier in diesem Land. Stimmt das?
Ja.
Wir haben zwar Zugang zum Evangelium, aber es wird nicht gepredigt, es wird nicht oft gehört und wenige Leute bekehren sich. Die FEG-Statistik, die machen echt gute Statistiken. Es bekehren sich weniger als eine Person pro Gemeinde pro Jahr. 0,9, um exakt zu sein, bei den FEG-Lern. Also weniger als eine Person pro Gemeinde pro Jahr. Und das bedeutet, dass einige Gemeinden 20 Bekehrungen haben pro Jahr. Das bedeutet, 20 Gemeinden haben 0. Also es ist nicht nur, dass jede Gemeinde sich freuen darf, sondern nur ein paar. Und so weiter und so weiter. Ich könnte euch jetzt hier Statistiken nennen, aber das will ich nicht. Wir wollen uns auf den Herrn ausrichten und auf sein Wort. Aber wir brauchen das Evangelium und heute Abend werde ich eine sehr evangeliumszentrierte Predigt halten, die vielleicht einige von euch vielleicht schon ein bisschen gehört haben, aber ich habe sie auch schon ein bisschen verändert. Ich war ja hier bei der Arche vor ein paar Monaten und ich sehe dieselben Gesichter. Ihr seid so heilig, ihr wollt in den Gottesdienst zweimal gehen pro Woche. Samstagabend und Sonntagmorgen. Ihr kriegt nicht genug. Ja, das ist sehr, sehr erfreulich. Und ich habe diese spannende Frage mitgebracht. Ah ja, du wolltest noch, dass ich ein paar Sachen sage. Ich habe Islam studiert, habe Gemeinde gegründet, 10 Jahre. Ich habe einen Doktor in Islam, mache Sachen, wie kann man Muslime mit dem Evangelium erreichen. Das ist so meine Leidenschaft. Und eigentlich habe ich nur 2 hauptsächliche Leidenschaften. Eine ist, Menschen mit Gott zu verbinden, die ihn noch nicht kennen. Und die zweite Leidenschaft, diejenigen, die ihn schon kennen, ein bisschen mehr leidenschaftlicher werden. So, das sind so die 2 Ziele, ziemlich simpel, aber gibt genug zu tun, oder? Genau, aber ich habe euch diese Frage mitgebracht, für wen und wozu ist Jesus gestorben? Nicht zu schnell beantworten. Ihr seid alle Profi-Christen, ja, die viele von euch, ich sehe das an den Haaren. Aber nicht zu schnell die Frage beantworten und nicht zu schnell schon denken, ich kenne das schon alles, das ist alter Hut. Ja, das Evangelium ist immer wieder neu, würde ich schon sagen. Ja, 2000 Jahre lang immer wieder neu, immer wieder Schönheiten zu entdecken. Und ich habe eine Frage für euch. Kennt ihr dieses Gefühl, ich bin ein Perfektionist, aber ich komme immer wieder schnell an meine Grenzen? Ich schaffe es irgendwie nicht. Ja? Trotz all meiner Bemühungen fällt es mir schwer, die Kontrolle über mein Leben zu behalten. Kennt ihr das? Ich weiß, dass ich in den Himmel komme, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich den Zweck meines Lebens auslebe. Lebe ich wirklich den Zweck meines Lebens? Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Und ja, theoretisch, theologisch, ich kann es sogar in der Bibel zeigen, ich weiß, dass Gott mich liebt. Aber mag er mich? Mit all meinen Fehlern? Ich komme immer zu kurz. Zu wenig Gebet, zu wenig Leidenschaft für ihn, zu wenig Frömmigkeit, zu wenig Fehler, zu viel Sünde und so weiter. Mag mich Gott, so wie ich bin? Das ist eine gute Frage, ja? Naja, ich verspreche euch, wir werden ein paar von diesen Fragen beantworten. Und es wird hier auch viel mehr geben als nur das. Wir werden darüber staunen, was Gott getan hat, für wen er es getan hat und wozu. Wieso hat er es eigentlich gemacht? Was ist sein Wunsch hinter dieser ganzen Geschichte? Und ich steige gleich ein mit Vers 1. Super Vorbereitung für den Gottesdienst. Die Lieder passen alle perfekt. Der Napoleon-Geschichte auch Hammer. Meine Studenten sagen Hammer. Ich lerne jetzt so wie sie zu reden, ja, nahbar zu sein. Naja, war super, sehr gut, als ob wir uns abgesprochen haben, haben wir aber nicht. Aber wir starten jetzt sofort mit diesem ersten Vers. Da wir nun gerechtfertigt worden sind, Deutsch ist nicht meine Muttersprache, ich kann Präteritum gar nicht erklären und so weiter, aber irgendwie sehe ich da ein Passiv. Seht ihr da ein Passiv? Das kriegen wir hin, sogar du kennst das, ja, das ist ein Passiv. Gerechtfertigt worden sind. Niemand hat es getan, es wurde uns angetan. Stimmt das? Wir sind gerechtfertigt worden von irgendjemand anderen, ich konnte es nicht tun. Fängt schon mal cool an. Aus Glauben. Wow, wir haben gar nicht so viel dazu beigesteuert. Bisschen Glauben, das war's. So haben wir Frieden mit Gott. Wow, Frieden mit Gott. Im biblischen Sinn ist Friede nicht Abwesenheit von Krieg, sondern eine Beziehung. Es ist ein Frieden, ein Shalom, eine Wiederherstellung aller Sachen durch unseren Herrn Jesus Christus. Vielleicht habt ihr es gemerkt, ich habe durch fett gedruckt. Das war kein Fehler. Ich habe durch absichtlich fett gedruckt, damit ihr das Wort seht, weil man überspringt diese kleinen Präpositionen. So viel kenne ich Deutsch. Das ist eine Präposition, stimmt das? Durch, in, über, auf und so weiter. Und diese kleinen Worte in der Bibel sind wahnsinnig wichtig. Durch Jesus Christus. Durch. Das Christentum hängt von diesen Worten ab. Bist du in Jesus oder bist du nicht in Jesus? Ist Jesus in dir oder nicht? Das sind große Unterschiede. Dieses kleine Wort, mein Freund, mit dem ich studiert habe, hat eine ganze Doktorarbeit über das Wort in geschrieben. In, ein Wort im Griechischen. Nicht mein Ding, ich würde mich ein bisschen langweilen, muss ich ehrlich gestehen. Aber er hat über ein einziges Wort mit zwei Buchstaben eine ganze Doktorarbeit verfasst. 7 Jahre seines Lebens hat er damit verbracht. Und dieses gerechtfertigt worden ist eigentlich ein juristischer Ausdruck. Das hast du super in der Story heute erzählt. Das bedeutet eigentlich, du kommst vor Gericht, der Richter sagt, schuldig, verklagt, fertig, 1.000 Euro Buße. Dann steigt er runter von seinem Stuhl, zieht seinen Mantel aus, bezahlt die Strafe, guckt die Angeklagte an und sagt, Schatz, tu das bitte nie wieder, seine Tochter. Ja? Er hat die Strafe bezahlt, aber er musste sie zuerst verurteilen. Also gerechtfertigt worden bedeutet, du bist nicht mehr schuldig vor Gericht. Ja, du bist schuldig erklärt worden, aber irgendjemand hat für dich was bezahlt. So, jetzt kannst du gehen. Tschüss, schönes Leben. Das ist so die Meinung hier. Durch den, hier kommt wieder dieses Wort, durch wen, ihr könnt euch ein bisschen nach oben gucken, Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch direkten Zugang, man muss nicht um den Berg herum, sondern direkten Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir jetzt stehen. Und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Dieser Ausdruck, Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, ist eine Predigt an sich. Hab keine Zeit, das jetzt zu vertiefen. Aber es ist ein unglaublich schöner, tiefer theologischer Gedanke. Die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Was hoffen wir denn eigentlich? Und ist das Wort hoffen, ich hoffe, es regnet nicht, ich hoffe, die Pizza ist nicht kalt, ich hoffe, meine Lieblingsserie kann ich noch mal gucken im Fernsehen, hoffentlich kommt noch eine neue Stadt. Nein, Hoffnung ist eigentlich etwas, das schon geschehen ist, aber wir können es noch nicht sehen mit unseren Augen. Es ist schon fertig, vorbei, geschehen, aber wir müssen abwarten, bis wir es sehen. Das ist dieser Gedanke der Hoffnung. Schon passiert. Wir sehen es halt noch nicht. Müssen wir länger warten. Aber das wäre eine eigene Predigt. Was ich hier aufgreifen will, ist dieser Gedanke der Gnade. Wie oft habt ihr vor dieser Kanzel die folgende Anwendung gehört? Hey Leute, ihr müsst öfters mal zum Gottesdienst kommen. Ich habe euch schon lange nicht mehr gesehen. Das Geld hier, ein bisschen mehr Geld geben. Ein bisschen mehr beten. Wo seid ihr denn am Mittwoch? Was macht ihr denn? Ein bisschen dunkel draußen, aber schaltet euch wenigstens per Telefon zu. Mehr, ihr müsst mehr geben, mehr machen, mehr tun, mehr beten, mehr Leidenschaft, mehr Gottesdienstbesuche. Stimmt? Habt ihr das schon mal gehört? Keiner von euch? Naja, ich habe das schon mal ein paar Mal gehört. Und da ist ja nichts Falsches dran, aber man muss ein bisschen vorsichtig mit diesen mehr Gedanken umgehen, weil es schleicht sich sehr schnell Gesetzlichkeit ein, oder? Ich war hier 10-mal und Markus nur 9-mal. Ich bin besser als er. So ungefähr. Man fängt sich an zu vergleichen und das christliche Leben wird quantifizierbar. Ich kann genau messen, wie oft und was ich getan habe. Das christliche Leben wird überschaubar. Ich kann es schaffen. Ich kann die Kontrolle über mein Leben behalten. Und darauf haben in meiner Erfahrung junge Menschen wenigstens keinen Bock mehr. Die wollen so ein Christentum nicht. Ja, die wollen das nicht. Sie wollen eine lebendige Beziehung zu Gott. Und das ist eigentlich, was messbar ist, was nicht messbar ist in der Bibel. Du kannst Gottesdienstbesuche messen, aber eine lebendige Beziehung zu Gott, wahre Frömmigkeit, Demut vor Gott und solche Sachen, kann man sowas messen? Ich bin demütiger als du. Das geht nicht. Ich bin der demütigste Mensch der Welt. Wahrscheinlich geht das auch nicht. Also diese Sachen, die biblisch wirklich wichtig sind, die kann man nicht messen. Wir müssen vorsichtig umgehen mit diesem Gedanken. Immer mehr, noch irgendetwas. Gott ist die liebevolle Beziehung zu seinen Kindern viel wichtiger als das, was wir leisten können. Amen. Trotzdem wollen wir unser Leben selbst steuern. Abhängigkeit stört. Wer hier mag es, abhängig zu sein? Müsst euch nicht melden. Wir wollen ja in der Kirche nicht lügen. Ja. Wen stört Abhängigkeit? Was wäre, wenn Abhängigkeit nicht etwas ist, das ich ablehne, sondern etwas, das ich als Bedingung meines Daseins als Geschöpf annehme? Natürlich, das ist vielleicht ein Angriff auf meine Autonomie, autonom sein. Aber was ist, wenn meine Autonomie die Quelle meines Unwohlseins ist und nicht seine Lösung? Was wäre, wenn Abhängigkeit ein Geschenk ist, weil es bedeutet, dass ich nicht alleine bin? Wenn ich jemanden brauche, dann bin ich doch nicht alleine, oder? Vielleicht will Gott, dass wir wissen, dass wir abhängig sind von ihm, damit wir wissen, dass es ihn überhaupt gibt. Und dann brauchen wir ihn. Auch Jesus ist abhängig in der Bibel. Jesus ist abhängig in der Bibel. Überall, ich habe nur 4 Stellen hier. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sagt Jesus. Rot gedruckt in meiner Bibel. Wenn Jesus spricht, in meiner Bibel ist es in Rot. Und da bin ich sehr vorsichtig, dann lese ich das 2-mal. Ja? Wenn es in Rot ist, Jesus hat es gesagt, wichtig. Jesus sagt, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Ich suche nicht meinen eigenen Willen. Ich suche nicht meinen eigenen Ruhm, sagt Jesus. Die Worte, die ich hört, sind nicht von mir. Das steht alles in der Bibel. Jesus ist abhängig. Und wenn Jesus nichts aus seiner eigenen Kraft machen konnte, wer bin dann ich, dass ich denke, dass ich was kann aus meiner eigenen Kraft? Wir sind alle komplett abhängig von Gott. Galater 2. Trotzdem wissen wir inzwischen ganz genau, dass wir nicht durch Taten, wie das Gesetz sie für uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern, kennt jemand den Rest? Allein aus dem Glauben. nichts taten. Allein aus dem Glauben, ich werde ein bisschen lauter reden, an Jesus Christus, da ist wieder diese Präposition, an Jesus Christus, denn kein Mensch, ich liebe diese Übersetzung, ich suche noch immer die beste Übersetzung auf Deutsch, aber normalerweise muss ich mir Sachen zusammenbasteln aus verschiedenen, aber das ist so gut geschrieben, denn kein Mensch, nicht ein einziger, findet durch Werke Gottes Anerkennung. Kein einziger. Findet mal einen, der das macht. Gibt sie nicht. Durch Werke kriegen wir nicht Gottes Anerkennung. Und diese Gnade ist für mich unglaublich überwältigend. Okay, Dejan, das ist schön mit der Gnade, aber das Leben ist schwer. Was mache ich denn jetzt in der Zwischenzeit? Ist doch voller Herausforderungen. Was ist mit meiner jetzigen Situation? Das Leben ist ungerecht. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar, schreibt Paulus. Wir danken Gott auch für die Leiden. Plural, nicht nur ein Leiden, mehrere. Oh Mensch, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen, denn Leiden macht geduldig. Ach, wer will schon leiden? Was habe ich denn davon? Ich habe davon nichts. Ich leide nur, oder? Was sagt denn Paulus hier? Okay, jetzt bin ich ein bisschen geduldiger. Was kriege ich denn noch? Aha, Geduld vertieft und festigt unseren Charakter. Damit kann ich was anfangen. Wer will jemand, will, wollt ihr alle einen festen Charakter haben? Ja, so also ein bisschen leiden, ein bisschen geduldig sein, festigt unser Charakter. Und dann wiederum wird unsere Hoffnung gestärkt. Wie schön ist das? Und dann in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn die Liebe Gottes, Agape Theou, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch wen? Den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes, seht ihr euch? Hier kümmert sich die Trinität um uns. Durch Jesus, Glaube an Gott und die Liebe Gottes wird ausgeschüttet. Durch wen? Den Heiligen Geist. Die Trinität ist involviert, uns zu segnen. Wie schön ist das? Leider ist das auch eine Predigt an sich, das ganze Leidenthematik, die Leidensthematik. Aber wir sind nicht in Afrika oder in Asien, wo man vielleicht ein bisschen länger predigen kann. Wir halten es bis 30 Minuten. Aber das wäre jetzt super eine Abschweifung. Jetzt könnten wir noch eine halbe Stunde über Leiden und Hoffnung und Charakter und so weiter reden. Aber ihr seht, wie fett, wie viel Inhalt diese Verse haben in der Bibel. Seht ihr? Ist doch unglaublich. Paulus erklärt uns jetzt im nächsten Teil, und wir kommen zu meinem Lieblingsvers, Vers 6. Das ist mein Lieblingsvers. Einer von wenigen, die ganz, ganz oben sind. Kommt gleich. Und er sagt jetzt, diese Liebe werde ich jetzt beschreiben. Weil er sagte, diese Liebe ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Was für eine Liebe ist das denn, Paulus? Kannst du uns bitte erklären, was das für eine Liebe ist? Hier ist mein Lieblingsvers. Habe ich euch mitgebracht. Seht ihr, was da steht? Denn Christus ist, wann ist er gestorben? Ja, wir haben gesehen, was Gott getan hat. Wir haben gesehen die Gnade Gottes und unsere Abhängigkeit von ihm und so weiter. Und jetzt wird beschrieben, für wen er es getan hat. Für wen ist Jesus gestorben? Ich lese vor, denn Christus ist, als wir noch der Sünde ausgeliefert waren, für uns gottlose Menschen gestorben. Wow! Er ist nicht für gute Menschen gestorben. Jesus ist für schlechte Menschen gestorben. Stimmt das? Er hat nicht abgewartet, bis wir gut waren, damit er für uns stirbt. Er ist gestorben für gottlose Menschen, für sehr, sehr schlechte. Als wir noch Sünder waren, starb Christus. Als wir noch Feinde waren, steht hier, wurden wir mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Wir waren hilflos, wir waren gottlos, wir waren schuldig, wir waren Feinde Gottes. Ich drehe es mal um, damit wir es besser verstehen. Jesus ist nicht für uns gestorben, weil wir stark sind. Jesus ist nicht für uns gestorben, weil wir unsere Sündhaftigkeit selber überwinden konnten. Jesus ist nicht für uns gestorben, weil wir ihm gegenüber freundlich geworden sind. Nein, Gott ist uns nicht auf halbem Weg entgegengekommen. Er hat sich geweigert, sich zurückzuhalten, vorsichtig zu sein, um zu sehen, ob wir es überhaupt wert sind. Sind diese Kinder es überhaupt wert? Das ist nicht sein Herz. Er wartet nicht ab. Er ist nicht so. Er ist ein liebender Vater. Kennt ihr die Geschichte vom verlorenen Sohn? Wann fängt der Vater an zu rennen? Als er die Entschuldigung bekommt. Nein, als er ihn sieht, von weiter Ferne, ganz, ganz weit entfernt, sieht er irgendein Kind ihm entgegenkommen. Er hat keine Ahnung, was dieses Kind will von ihm. Vielleicht will er mehr Geld. Habt ihr mal daran gedacht? Vielleicht will er irgendwas Schlechtes machen, sagen, tun. Er hat keine Ahnung. Er weiß nicht, dass er Buße getan hat. Er sieht seinen Sohn, boom, nimmt seinen Rock hoch. Ihr wisst, die Männer hatten Röcke an. Ist das okay? Kleider. Wie rennt man mit einem Kleid? Man muss es hochziehen. Ja, man muss es hochziehen und was sieht man? Die Unterhosen. Deshalb durften die alten Männer nicht rennen. Es ist eine Schande. Es ist kulturell komplett verpönt. Du darfst als ein Mann, den die Gesellschaft verehrt und ehrt, nicht rennen. Der alte Mann war ihm egal. Er hat gesagt, ich mache einen Narren aus mir. Mein Kind ist zurück. Ich will ihm entgegenrennen. Ich will ihn umarmen. Und das Verb umarmen und küssen ist ein simultanes Geschehen. Das bedeutet, er wirft sich in die Arme seines Sohnes und küsst ihn gleichzeitig. Eine Handlung. Ihm egal, was alle denken. Das ist auch ein Symbol für unseren Gott. Der hält sich nicht zurück. Der fängt einfach an, in unsere Richtung zu rennen. Ob wir es wert sind oder nicht. Stimmt? Vers 7. Kaum jemand würde für einen anderen Menschen sterben. Vielleicht für ein Kind oder so. Selbst wenn dieser schuldlos wäre. Vielleicht würde jemand sein Leben für einen ganz besonders gütigen Menschen opfern. Wow, der ist echt toll. Für den gebe ich mein Leben. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Vielleicht ist es schwer zu glauben, aber Jesus will nicht nur, dass uns vergeben wird. Er will uns. In der Bibel steht geschrieben, Vater, ich will, dass auch sie, die du mir gegeben hast, bei mir sind. Jesus will unsere Gegenwart. Ich weiß auch nicht, wieso, fragt mich nicht. Er will unsere Gegenwart. Das ist sein Herz. Wenn wir in unserem Herzen wirklich nicht glauben, dass Gott uns so liebt, wie wir sind, wenn wir immer noch die Lüge glauben, dass wir irgendetwas tun können, damit Gott uns mehr liebt, lehnen wir die Botschaft des Kreuzes ab. Wir können nichts tun. Die Grundlage unserer Liebe zu Gott ist nicht der Wille zu lieben, sondern die Gewissheit, dass man schon von Gott geliebt ist. Dass man geliebt ist, obwohl man komplett unwürdig ist. Unwürdig. Gibt es jemanden, der würdig ist, Gottes Liebe? Nein, es gibt keinen. Gottes Barmherzigkeit macht diesen ganzen Begriff der Würdigkeit zu etwas Lächerlichem. Die Tatsache ist, niemand kann von sich aus jemals würdig genug sein, mit dieser göttlichen Liebe geliebt zu werden. Keiner. Kein Mensch. Gott, der Vater, liebt Sünder. Er liebt Sünder, er erlöst Versager, er freut sich über zweite Chancen und erste Anfänge. Unser Vater wird nie müde, verlorene Schafe zu suchen, ihn nachzurennen. Er wird nie müde. Es zu wagen, Gottes Liebe zu empfangen, für das, was ich in meiner Nacktheit und Verletzlichkeit wirklich bin, ist die unabdingbare Voraussetzung für eine echte Transformation. Ihr könnt nicht transformiert werden, verändert werden, wenn ihr diese Liebe nicht annimmt. Unsere Zuversicht muss sein, dass wir von Gott radikal geliebt sind. Das muss unsere Zuversicht sein. Alles andere ist Illusion. Brennan Manning schrieb in seinem berühmten Buch Abbas Liebe, also die Liebe des Vaters, hat er gesagt, ist der Donner von Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass, kennt ihr den Satz? Ja, den könnt ihr zu Ende denken. Dass dieser Satz, dieser unglaublich schöne Satz, ist der Donner von diesem Satz durch das Getöse religiöser Rhetorik so gedämpft worden, dass wir taub geworden sind, dass Gott zärtliche Gefühle für uns haben könnte? Ich finde den Gedanken spannend, obwohl es schwer zu akzeptieren ist. Die Wahrheit ist, Gott ist unaufhörlich zärtlich und liebevoll zu uns, so wie wir sind. Nicht trotz unserer Sünden und Fehlern, sondern mit ihnen. Genauso wie du bist, genauso liebt dich Gott. Es gibt nichts, das du tun kannst, das sich diese Liebe verkleinert oder vergrößert. Das muss man erstmal in den Kopf bekommen und dann vom Kopf ins Herz. Aber dieser Gedanke, wenn er wirklich verinnerlicht ist, mit der ganzen Seele akzeptiert, ist die Voraussetzung für eine Transformation. Ohne diese Wahrheit werden wir nicht verändert. Weil wir leben ständig nach menschlichen Maßstäben. Du musst, mach, und dann kriegst du irgendwas, alles irgendwie menschlich. Bei Gott gibt es sowas nicht. Er funktioniert anders. Er kommt von einer anderen Welt. Amen. Und wollt ihr diese Welt haben? Also ich will sie unbedingt haben, ich muss sie haben. Okay, wir machen weiter. Vielmehr, was? Vielmehr? Was ist denn das für ein Wort? Wir sind schon erschöpft. Ich kann nicht mehr. Aber Paulus weiß das und dann sagt er, vielmehr. Nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn Gottes gerettet werden. Wieder dieses durch Jesus. Denn wenn wir als Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, werden wir erst recht, da wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Da bin ich. Wow! Gerechtfertigt, gerettet und versöhnt. In der Theologie muss man etwas Wichtiges verstehen, einen Begriff, den Theologen nennen das Prinzip von schon jetzt, Komma, aber noch nicht. Habt ihr das schon mal gehört? Schon jetzt, aber noch nicht. Die Realität ist schon da, aber es fehlt noch ein bisschen was. Wir müssen noch ein bisschen abwarten. Wir sind noch nicht ganz angekommen. Und das sieht man hier. Man sieht hier genau, was Paulus hier versucht zu tun. Er sagt, wir sind schon jetzt versöhnt mit Gott. Also jetzt in dieser Zeit, in der Zukunft. Und hier sagt er, doch das ist nicht der einzige Grund für unsere Freude. Wir loben Gott und danken ihm durch unseren Herrn Jesus Christus. Und jetzt sagt er es, der uns schon jetzt, in diesem Zeitpunkt mit Gott versöhnt hat. Es gibt zwar ein schönes Leben nach dem Tod, aber es gibt auch ein Leben jetzt. Und Paulus sagt, dass Jesus uns schon jetzt mit Gott versöhnt hat. Und dieses Wort Versöhnung ist spannend, weil es gibt eigentlich kein Äquivalent in der griechischen Sprache. Versöhnung wurde benutzt als ein Tausch von Münzen. Ich gebe dir 50 Mark und du gibst mir 40 Euro oder 30 Euro. Oder wir tauschen etwas aus und dann wird es gleich. Genauso viel Geld, wie ich dir gebe, so viel Geld gibst du mir. Ein Tausch von Münzen ist dieses Wort Vergebung, Katalasso. Und hier wird Feindschaft gegenüber Gott mit Freundschaft getauscht. Wir sind jetzt nicht mehr befeindet mit Gott, sondern wir sind jetzt Freunde mit Gott. Und das ist hier, was passiert. Das ist diese tiefe Dimension Gottes. Ihm ist es nicht genug, dass wir nur gerecht erklärt worden sind oder dass wir gerechtfertigt sind, damit es zu einer Beziehung kommt. Was muss passieren? Auch in unserer menschlichen Beziehung. Ist nicht nur gut genug, dass ich dir vergebe, oder? Wir brauchen mehr, wir müssen uns versöhnen. Gott will sich mit uns versöhnen. Er will, dass wir eine Beziehung haben. Und das, meine lieben Geschwister, das ist das Kern, das Fundament des Evangeliums. Es ist so schön. Das ist das Fundament des Evangeliums. Diese Versöhnung, die Gott uns anbietet. Und das Evangelium stellt nicht heraus, was Markus für Gott tun kann. Das Evangelium stellt nicht heraus, was Willi für Gott tun kann. Das Evangelium stellt heraus, was wir Menschen von Gott bekommen haben als ein Geschenk. Wer könnte in einer Minute das Evangelium erklären? Wir machen solche Übungen an der FDH. Wir wollen, dass unsere Studenten in einer Minute das Evangelium erklären können. Wir nennen das die Lift-Übung. Du steigst in einen Lift hinein, du musst auf den 6. Stock und sofort hast du einen Gefangenen. Der kann nicht weg. Ja, ihr drückt den 6. Stock und jetzt seid ihr beide gefangen in diesem Lift, diesen Aufzug. Und was müsst ihr machen? Ihr habt jetzt genau 30 Sekunden Zeit, dem Typen das Evangelium zu erklären. Könnt ihr das tun? Kommt an die FDH, dann lernt ihr das, okay? Es ist nie zu spät zu studieren, ja? Und in diesen 30 Sekunden sagst du den Menschen Folgendes. Du sagst, Jesus hat das gottgefällige Leben gelebt, das du hättest leben sollen. Er starb den Tod für die Sünden, die du hättest sterben sollen. Du hättest sterben sollen für deine eigenen Sünden. Wegen seiner Auferstehung macht er es möglich, dass wir eine Beziehung zu Gott haben. Es ist uns vergeben, aus Gnade, durch den Glauben, völlig unabhängig von jeglichen guten Werken und religiösen Leistungen. Es ist ein Geschenk. Und jeder Mensch, der das glaubt und das annimmt, wird zu einem Teil von Gottes Familie, wird sein Sohn und wird seine Tochter. Wow! Aus Gnade, aus dem Glauben, nichts können wir dazu führen. Und das Evangelium ist so schön, aber das Evangelium ist nicht nur eine Eintrittskarte in den Himmel. Es ist viel mehr. Es ermöglicht uns schon jetzt eine Beziehung zu Gott zu haben. Und das ist mein dritter Punkt. Was hat Gott getan? Für wen hat er es getan? Und jetzt kommt die Frage. Wozu? Wieso? Was will er denn? Er will eine Beziehung jetzt. Jetzt. Er will jetzt in uns leben. Nicht warten. Er will nicht mehr warten. Er will jetzt in seinen Kindern leben. Es gibt viele Christen, die glauben, dass Rechtfertigung die Gesamtheit des Heils darstellt. Du bist gerechtfertigt, meine Sünden sind vergeben und irgendwann mal nach dem Tod komme ich in den Himmel. Huhu, super. Das ist wahr, das ist auch toll, aber das ist nicht die ganze Story. Das ist klein, wir müssen größer denken. Dieser eine bloße Moment der geistigen Zustimmung öffnet die Tür. Es gibt kein Verhalten, keine Veränderung, das auf Glauben hindeuten muss. Darauf zu bestehen, dass etwas anderes als der Glaube vorhanden sein muss, bedeutet der reinen Gnade Werke hinzuzufügen und das darf nicht sein. Habt ihr das verstanden? Nur Glaube, nichts anderes. Das ist alles, was ich brauche. Stimmt das? Ja, aber irgendetwas anderes passiert doch auch, oder? Was passiert denn hier? Das Gefühl, gerettet zu werden, erfüllt viele mit Selbstzufriedenheit. Und wer zufrieden ist, der ist schon am Ziel angekommen. Ja, fertig. Oh, ich bin schon da. Alles ist geregelt. Und die Stühle müssen gewärmt werden. Also hocke ich mich hin. Irgendjemand muss die Stühle ja aufwärmen, oder? Sonst werden die ganz kalt. Naja, also diese Sichtweise, dass das Heil nur etwas mit Rechtfertigung zu tun hat, erzählt nicht die ganze Story. Im Neuen Testament ist es ganz klar. Die primäre Art und Weise, das Heil zu verstehen, ist im Sinne eines göttlichen Lebens, das als Geschenk Gottes in den Menschen hineinkommt. Das ewige Leben beginnt nicht erst nach dem Tod, Leute. Es beginnt nicht erst nach dem Tod, sondern an dem Punkt, an dem Gott in den Menschen hineinkommt. Und ich weiß, am 15. September, ich habe mein Leben Gott gegeben. Ich habe irgendein Gebet gesprochen, habe keine Ahnung, was ich gesagt habe. Ich habe nichts abgelesen, ja, es war nur aus dem Herzen raus. Irgendwas habe ich gesagt. Hat sich gut angefühlt. Ich habe nicht Engel gesehen oder sowas. Aber es war mal gut, eine Entscheidung zu treffen. Wie lange will ich da noch rumhadern? Wenn Jesus nicht wahr ist, verändert sich nichts. Hab nichts verloren. Mein Leben bleibt gleich. Wenn Jesus wahr ist, verändert sich alles. Habe ich alles gewonnen. Also, ist ein guter Deal. Man könnte es mal ausprobieren, oder? Ja? 2 Wochen später werde ich getauft. Ich gehe in den Becken rein. Ich werde eingetaucht. Ich komme raus und ich bin ein neuer Mensch. Theologisch kann ich es nicht erklären. Ich kann euch nicht sagen, in dieser Minute bin ich neu geworden. Aber ich weiß, als ich aus dem Wasser rauskam, war ich neu. Vielleicht passierte es davor in diesen 2 Wochen. Aber ganz, ganz klar und deutlich, aus dem Wasser raus, Augen auf, neu. Kann mir keiner absprechen. Ich war ein neuer Mensch. Ich habe einfach gewusst, dass ich neu bin. Und das ist das Schöne am Christentum. Das Christentum bietet uns nicht ein Verbesserungsprogramm an. Hüpf ein bisschen höher, renn ein bisschen schneller, mach ein bisschen besser. Nein, hat nichts damit zu tun. Das Christentum bietet Tod und Auferstehung an. Versteht ihr das? Keine andere Religion tut das. Das Christentum bietet dir ein neues Leben an. Nicht besser, neu. Nicht besser, neu. Ein neues Leben. Unglaublich. Eine neue, nicht nur menschliche Realität wird Teil unseres Lebens. Unser Leben ist mit seinen verwoben und seins mit unseren. Und weil dieses neue Leben im Wesentlichen das Werk des Geistes ist, dann ist der Gläubige bei der Bekehrung vom lebensspendenden Geist erfasst und von innen heraus verwandelt. Wir sind verwandelt von Gott selbst. Ich sage es ganz kurz und deutlich. In der Bibel bedeutet Bekehrung, dass der Heilige Geist in das Leben des Gläubigen kommt. Wenn du weißt, du hast den Heiligen Geist nicht, bist du auch nicht bekehrt. Sorry, so ist es. Menschen machen sich immer Sorgen, ja, ich baue immer Mist und ich mache immer Fehler und Sünde. Fühlst du was, dass du es nicht tun solltest? Ja, okay, dann sind wir okay. Dann mach es einfach nicht. Versteht ihr, was ich meine? Lebt Gott in dir oder nicht? Das ist eine ganz normale Frage. Wenn Gott in dir lebt, bist du neu und du wirst nie wieder alt. Du bist neu für immer und ewig. Keiner kann es dir klauen. Du kannst es nicht vermasseln. Du bist gerettet für immer und ewig. Das ist meine Überzeugung. Ich glaube nicht, dass man das Heil verlieren kann. Ich habe es nicht verdient, ich kann es auch nicht verlieren. So, vielleicht gibt es einige, die nicht derselben Meinung sind, ist auch okay. Wir können später streiten. Aber einmal neugeboren, immer neugeboren, das ist meine Theologie. Deshalb sollten wir dem Heiligen Geist eine viel, viel wichtigere Rolle in unserem Leben geben. Gerettet und neugeboren zu sein, und ich komme zum Schluss, gerettet und neugeboren zu sein bedeutet, eine neue, nicht nur menschliche Existenz, in der die Ströme des göttlichen Lebens in uns zu pulsieren begonnen haben. Ich lese aus der Bibel. Es ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. In euch. Es er, der ein gutes Werk in euch begonnen hat, ist, was? Was ist er? Er wird es auch vollenden. Ja, man kann ihm vertrauen. Gott, der in euch wirkt, zu wollen und zu wirken nach seinem Wohlgefallen. Euer Leben ist verwoben mit Christus in Gott. Wow, überall in der Bibel siehst du das. Gott kommt in den Menschen hinein. Das ist das, wozu. Er will rein in uns. Lass ihn rein. Und denn wenn er drin ist, will er auch wachsen. Lass ihn wachsen. Lass ihn überströmen, dass Gott aus allen Poren rauskommt. Ich nenne das manchmal Knoblauch. Ja? Kennt ihr Knoblauch? Wie riecht man nach Knoblauch? Alle merken es, dass ihr Knoblauch gegessen habt. Besonders ich, also meine Frau hasst es, wenn ich Knoblauch esse. Ja? Mag sie gar nicht. Aber ich sage meinen Studenten, Leute, ihr müsst so voll von Gott sein, dass sie alle riechen können. Alle riechen, 100 Meter entfernt, der Typ ist... Gott kommt aus ihm heraus. Er kann es nicht mehr verbergen. Ja? Knoblauch. Wir sollten Knoblauch-Christen werden. Amen. Na, ich hoffe, ihr habt euch das gemerkt. Meine lieben Geschwister, ich komme zum Schluss. Aus Glauben an den Tod und Auferstehung Jesu Christus. Jesu, sind wir gerechtfertigt. Wir sind gerettet. Wir sind versöhnt mit Gott. Und aufgrund dieser Versöhnung leben wir in der Kraft des Heiligen Geistes als Nachfolger Jesu in einer festen Hoffnung auf die Gnade Gottes, die er durch seinen Geist permanent, diese Liebe, schüttet er permanent in unseren Herzen aus. Und deshalb können wir mit Vers 11 enden. Deshalb loben wir Gott und danken ihm durch unseren Herrn Jesus Christus, der uns schon jetzt mit Gott versöhnt hat. Amen. Danke. Ich glaube, ich sollte jetzt hier noch beten. Steht zwar nicht auf der Liste, aber ist ja okay. Ich bete. Ihr dürft sitzen bleiben. Vater, ich danke dir für dieses Wort. Danke dir, dass du in uns leben willst. Du willst in uns sein. Du willst, dass wir dich, dass du überströmst aus unserem ganzen Wesen. Hilf uns heute Abend für jeden Einzelnen, alt und jung, gleich, egal welcher Hintergrund, Schmerzen oder nicht. Ich bete einfach, Heiliger Geist, erfülle uns zum Überfluss, damit wir ein Segen für andere werden können. Danke dir, ich bete im Namen Jesu.